die Europäische Union ist auf eine Weise konstruiert, dass sie gezielt demokratische Mechanismen aushebelt. Das wussten wir vorher auch schon. Wir wussten nur nicht, mit welcher Gewalt das im Zweifelsfall auch verteidigt wird.
Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lorne Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast. Es sind 10 Jahre und ein paar Tage her, als am 5. Juli 2015 eine überwiegende Mehrheit der Griechinnen und Griechen sich gegen die Austeritätspolitik der Europäischen Kommission gewehrt haben in einem landesweiten Referendum, das die Gegner ganz überraschenderweise gewonnen haben. Wer damals noch nicht politisch aktiv war oder nicht in der Linken involviert oder engagiert war, kann sich vielleicht oder kann sich wahrscheinlich kaum vorstellen, wie wichtig dieses Moment gewesen ist. 7 Jahre oder 8 Jahre fast nach Ausbruch der Finanzkrise, eine weitreichende Verärmung und Prekarisierung der arbeitenden Menschen in ganz Europa, aber vor allem im europäischen Süden. Und anschließende Sparpakete, die aufgezwungen wurden, nachdem die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten Milliarden, wenn nicht Billionen Euro zur Seite oder bereitgestellt haben, um die Banken zu retten, war die Wahl von der linken Partei Syriza Anfang 2015 und ein paar Monate später das Nein-Votum der Mehrheit der Bevölkerung das erste Zeichen, dass es vielleicht möglich wäre, für linke Parteien und linke Kräfte eine progressive Alternative zu Neoliberalismus im europäischen Gewand aufzustellen. Doch nur wenige Tage nach dieser Abstimmung ist die griechische Regierung vor den europäischen Institutionen eingeknickt. Man könnte sagen, sie haben kapituliert und haben dann in den anschließenden 4 Jahren, bevor die linke Regierung abgewählt wurde, im Großen und Ganzen eine neoliberale Politik umgesetzt, wie man auch von rechten oder zentristischen Parteien hätte erwarten können. Diese Erfahrung war damals für mich als politischer Mensch und politischer Aktivist sehr prägend, aber auch sehr prägend für eine gesamte Generation von Menschen, vor allem in Griechenland und im Süd- und Nordeuropas, aber auch europaweit, weil es nämlich gezeigt hat, dass wir als Linke tatsächlich keine glaubwürdige Alternative zum Status quo anbieten können oder zumindest, dass wir nicht bereit sind, uns mit den Institutionen der Macht wirklich anzulegen. Für die Eliten und für die herrschenden Parteien in Europa war die Erfahrung in Griechenland, könnte man sagen, die Bestätigung oder der endgültige Beweis, dass die linken und radikalen Parteien in Europa keine reale Bedrohung darstellen. Sie sind vielleicht mal in der Lage, eine Wahl zu gewinnen, aber sie sind nicht in der Lage, grundsätzlich die gesellschaftlichen Verhältnisse umzuwerfen oder, wie wir damals oft sagten, auf den Demos zum Tanzen zu bringen. Bei Jacobin haben zwei Autoren, Lisa Mittendrein und Martin Konechny, einen fantastischen Artikel über diese Zeit und auch die Implikationen für politische und sozialistische Strategie in Europa geschrieben, mit dem Titel »Die Europäische Linke hat sich immer noch nicht von Syrizas Scheitern erholt«. Der Text ist tatsächlich am 5. Juli erschienen. Ich würde es euch allen empfehlen, als vor allem für diejenigen, die damals nicht dabei waren, als Pflichtlektüre, um zu verstehen, wie die Europäische Linke seit 10 Jahren in so einer strategischen Sackgasse steckt. Wir werden gleich mit Lisa um den Text sprechen, um die Erfahrung damals, unsere Kritik damals und heute an der Strategie und Umgang der Linken mit der EU und mit der Eurozone und auch ein bisschen darüber spekulieren, was müsste die Linke beim nächsten Mal anders machen, damit sie nicht so fantastisch verliert, wie sie das 2015 taten. Bevor wir das Gespräch mit Lisa anfangen, möchte ich aber wie jedes Mal erinnern, wenn du diesen Podcast gut findest und uns unterstützen möchtest, bitte denk daran, uns auf den Plattformen deiner Wahl zu abonnieren, uns auch eine 5-Sterne-Bewertung zu geben auf YouTube, Spotify etc. und vielleicht auch den Podcast zu empfehlen in deinem Freundeskreis oder unter deiner Verwandtschaft. Wir sind nämlich sehr dankbar für jegliche Unterstützung, die wir bekommen. Und es ist primär durch die Weiterempfehlung von Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir neue Menschen erreichen. Also danke schon im Voraus und bis gleich mit Lisa. Hallo Lisa und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly.
Hi Lauren, schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich freue mich auch sehr, heute mit dir zu diskutieren, weil nämlich dein und Martins Artikel von letzter Woche darüber, wie die Europäische Linke sich immer noch nicht von dem Ochi-Referendum sozusagen erholt hat, mir sehr aus der Seele gesprochen hat. Also wir hatten, das ist auch ein bisschen lustig, da, als ihr den Text vorgeschlagen habt oder eingereicht habt, weil wir in den Wochen davor tatsächlich auch in der Redaktion mehrmals darüber diskutiert haben, wie wollen wir diesen Jahrestag markieren, und haben unter anderem festgestellt, dass manche unserer jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die hier natürlich nicht erwähnt bleiben, nicht mal wusste, was am 5. Juli 2015 passiert ist. Was mich einerseits nicht überrascht, aber andere, also wenn man bedenkt, wie wenig das überhaupt in den Jahren danach in der Presse diskutiert wurde. Aber für mich, für meine Wahrnehmung als linker Aktivist und Journalist, wie auch immer, war diesen Sommer und diese Kapitulation, wie er schreibt, so ein prägendes Erlebnis und meines Erachtens auch, also wie ihr auch schreibt, also ein Rückschlag, von dem die Europäische Linke sich nicht mehr erholt hat und auch nicht wirklich erholen kann, in dem Sinne, dass sie die Frage einfach verdrängt. Man spricht nicht wirklich drüber oder man kontextualisiert das und schwächt es ab, so, ja, Syriza hatte keine andere Wahl, was ja auch alles durchaus möglich sein kann. Aber die Implikation davon war einfach, dass die europäische Eliten gezeigt haben oder ein Exempel statuiert haben, dass eine andere Politik innerhalb der Eurozone, innerhalb der EU nicht möglich ist, und man kann so viele Wahlen gewinnen, wie man möchte. Aber daraus fehlt halt nichts. Und ich glaube, das ist wirklich ein großes Problem, das in der Linken kaum noch präsent ist. Und insofern, genau, habe ich mich auch sehr gefreut über euren Text, weil er genau diesen Punkt gemacht hat, dass wir tatsächlich einfach unsere Hausaufgaben immer noch nicht gemacht haben. Aber lass uns, bevor wir nochmal in diesen langen Protestzyklus einsteigen, lass uns vielleicht anfangen beim 5. Juli 2015. Das ist jetzt 10 Jahre und ein paar Tage her. Was ist genau an dem Tag, für die, die es vielleicht nicht politisch bewusst erlebt haben, wie ihr schreibt im Text, was ist da genau am 5. passiert, und vor allem, was ist in den Tagen danach passiert? Weil das ging ja wirklich sehr schnell damals, man vergisst das, aber das war, die ganze Sache war eigentlich innerhalb von einer Woche mehr oder weniger gegessen.
Ja, tatsächlich, vielleicht so als Mini-Einleitung noch, du hast es ja schon gesagt, also wenn wir das jetzt besprechen, dann ist das natürlich zu einem Teil irgendwo so eine Millennial-politische Therapie, Aufarbeitung der Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie du gerade sagst. Aber es ist andererseits natürlich auch eine Lektion in dem, was denn damals passiert ist, weil uns die Ereignisse quasi immer noch verfolgen. Ja? Und wir spüren, also auch eine junge Linke, die sich an das vielleicht nicht so erinnern kann, spürt die Folgen, ohne unbedingt zu wissen, wo das herkommt. Und deswegen finden wir das so wichtig, darüber zu reden. Ja, was war der 5. Juli? Am 5. Juli 2015 fand ein Referendum statt, das die linke Syriza-Regierung in Griechenland ausgerufen hat, um darüber abzustimmen, ob die Kürzungspolitik und die, wie sie von der Troika, von den EU-Institutionen und dem Internationalen Währungsfonds vorgeschrieben waren und wie die sie weiterführen wollten, ob es mit denen weitergehen soll oder ob zu denen Ochi Nein gesagt wird. Ja. Syriza war angetreten, hat die Regierung übernommen ein paar Monate dazu vor, mit dem Versprechen, die Kürzungspolitik zu beenden, die Austeritätspolitik zu beenden, wollte es auf dem Verhandlungsweg tun, hat sich sozusagen verfangen in einer Verhandlungslogik mit den europäischen Institutionen und hat dann, weil es zu keiner Einigung gekommen ist mit der sogenannten Troika, also das waren damals die EU-Kommission, die EZB und der Internationale Währungsfonds, dieses Referendum ausgerufen. Über die Hintergründe können wir dann vielleicht nochmal sprechen. Und was dann passiert ist, war wirklich bemerkenswert. Also die griechische Gesellschaft war in den Jahren davor ja unglaublich mobilisiert. Ne? Ab 2011, es gab davor auch nochmal große Zyklen, aber spätestens ab 2010, 2011 waren da regelmäßig hunderttausende Menschen auf den Straßen. Die Leute waren organisiert in ihren Nachbarschaften, in Solidaritätsinitiativen. Diese Kürzungspolitik war hochpolitisiert und sie war ganz eng verknüpft mit sozusagen lokalen Kämpfen. Die Gesellschaft war mobilisiert, die waren auf den Straßen, die waren regelmäßig zu den Verhandlungen auf den Straßen. Und als Tsipras das Referendum ausgerufen hat, war über Nacht ganz Athen zugekleistert mit Plakaten, auf denen Och gestanden ist. Ja? Also das war so klar, weit über eine radikale Linke hinaus, die Leute hatten echt genug. Ja? Die hatten genug, man hat 5 Jahre Kürzungspolitik ihnen aufgezwungen, die Menschen lagen sozusagen am Boden, man hat eine tiefe soziale Krise, jegliche demokratische Selbstbestimmung war nur noch ein Schein und die Leute haben gesagt, aus, es reicht. Nein, egal was danach jetzt quasi kommt. Wir wissen, das Risiko ist groß, weil die Drohung war, wenn die Bevölkerung mit Nein stimmt und wenn man nicht weitermacht mit der Kürzungspolitik, mit den Anforderungen der Kreditprogramme, dann wird Griechenland aus dem Euro geworfen. Und die Bevölkerung hat trotzdem Nein gesagt. Das hat den Leuten einfach gereicht und das war eigentlich ein historischer Moment, wo man gesehen hat, okay, die Leute sind bereit zum Bruch auch. Ja, sie wissen vielleicht nicht genau, was das heißt, sie wissen nicht genau, was die Folgen davon sein werden, aber sie sind bereit, Schluss zu machen, nicht nur mit dieser Art von Wirtschaftspolitik, sondern notfalls auch mit den Institutionen und mit Teilen der wirtschaftlichen Logiken, die dahinter stehen. Und das war ein unfassbar mächtiger politischer Moment.
Ja, ein kurzer, sehr aber wichtiger kurz. Moment. Ja.
Unglaublich wichtig, aber kurz, ja.
Und ich meine, letztendlich, ich, das ist alles schon so lange her, aber wir hatten dann wir hatten so diese kurze Momente Euphorie, auch viele irgendwie zahnlose, aber gut gemeinte Solidaritätsbekundungen aus Nordeuropa und oder Westeuropa besser gesagt und dann aber innerhalb von einer Woche die Kapitulation der griechischen Regierung, sozusagen Kniefall vor Wolfgang Schäuble und dann die Umsetzung des dritten Memorandums und auch eigentlich das Ende jeglicher Vorstellung von eines anderen Europas sozusagen.
Also was ich jetzt vorher noch nicht dazu gesagt habe, von der Ausrufung des Referendums bis zur Durchführung sind nur 10 Tage vergangen und in dieser Zeit hat die Europäische Union die Daumenschrauben extrem angezogen. Ne? Also da war nicht nur die Drohung über den Rauswurf aus dem Euro, die Europäische Zentralbank hat die Notfallfinanzierung für die griechischen Banken eingefroren, das hat dazu geführt, dass die zusperren mussten für 10 Tage, man konnte nur noch 60 Euro abheben, all das hat den Leuten wahnsinnig viel Angst gemacht. Die griechische Regierung hat dann den öffentlichen Verkehr gratis gemacht, weil die Leute, also niemand hatte mehr Geld. Ja. Es gab Kapitalverkehrskontrollen, weil das letzte sozusagen Kapital noch daran zu hindern, aus dem Land zu fließen. Also das war wirklich, diese Drohkulisse war riesig. Ja. Umso bemerkenswerter ist, dass die Leute trotzdem bereit waren zu sagen, nein, ja, nicht weiter so. Und dann noch bemerkenswerter ist, was dann passiert ist, nämlich, dass dann die griechische Regierung, Syriza, eine Partei der radikalen Linken laut ihrem Namen, sozusagen mit diesem Mandat gegangen ist und vollständig kapituliert hat, wie du sagst, binnen weniger Tage. Und das, was sie dann bekommen haben, was sie rausverhandelt haben, war genau das und teilweise sogar schlimmer als das, worüber beim Referendum abgestimmt wurde. Ne? Das waren weitere Pensionskürzungen. Ich habe es mir gerade vorher nochmal angeschaut, weil es ist alles schon 10 Jahre her. Also die x-te Pensionskürzung, sogar die Mindestpensionen von 700 Euro sollten nicht mehr aufgestockt werden auf 700 Euro. Mehrwertsteuererhöhungen, Privatisierungen, aber auch jedes Gesetz muss zukünftig von den Gläubigern genehmigt werden. Ne? Also lauter solche Dinge sind dann ausverhandelt worden. Was dann wirklich die Frage gestellt hat, auch warum hat Syriza dieses Referendum überhaupt ausgerufen? Ne? Wenn man eigentlich offensichtlich nicht bereit war, das Mandat zum Bruch anzunehmen. Also die Bevölkerung hat der Regierung das Mandat zum Bruch erteilt und die Regierung war nicht bereit, das anzunehmen. Und je nachdem, wenn man da sozusagen zuhört von den Leuten, die damals sehr nahe dabei waren, hat die Regierung entweder nicht mit dem Ergebnis gerechnet, sondern sie haben gerechnet mit einem Mandat für die Kapitulation. Sie haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie das Referendum überhaupt abhalten müssen, weil sie das Referendum als Druckmittel einsetzen wollten, um die EU-Institutionen zum Entgegenkommen zu bewegen. Mhm. Also da hat man sich offensichtlich sozusagen verkalkuliert und hat unabsichtlich eigentlich die Geschichte, das politische Handeln weg von diesen europäischen Institutionen, von diesen technokratischen Verhandlungen zurück in die Hände der Menschen gelegt. Und dann konnte man damit nicht umgehen, wollte man damit nicht umgehen. Und dann Genau, dann wurde die Kürzungspolitik in einer verschärften Form weitergeführt. Viele Jahre. Zum Teil wird sie das immer noch. Und sie wurde administriert von einer linken Regierung. Und das ist das, wenn wir darüber sprechen, dass das immer noch Folgen hat, ne? Also, dass eine Bevölkerung sich 5 Jahre mobilisieren kann, radikale Proteste aufstellen kann, das ökonomische, das wirtschaftliche Leben selbst organisiert gestalten kann, das Überleben sichern kann, sich eine Partei der radikalen Linken in die Regierung wählt und trotzdem gibt es keine Veränderung. Das ist demotivierend auf einer fundamentalen politischen und irgendwo menschlichen Ebene. Ne? Also was sollen wir noch tun, ne, wenn das nicht mehr ausreicht? Und das war der Ernüchterungsprozess, den viele damals erlebt haben in Griechenland, ne, wo die Gesellschaft sich demobilisiert hat, sehr stark, sehr schnell. Dann wieder in Flüchtlingssolidarität oder so, natürlich wieder viel passiert ist, aber diese Anti-Austeritätskämpfer sich demobilisiert haben, aber auch in der europäischen Linken und irgendwo auf einer tieferen Ebene bei vielen, würde ich sagen, auch so halbpolitischen Menschen, die einfach die Lektion gelernt haben, ja okay, also auch eine Linke macht keine andere Politik.
Ja, genau. Ich denke, man kann es auch, man hat in Deutschland immer man hatte in der Linkspartei ganz viele, viele Jahre die Debatte Regieren oder Opposition, oft quasi mit der Argumentation, also von linker Seite, dass Regierung führt immer in die Enttäuschung, wenn man nicht auf Bundesebene regiert. Ich glaube, Griechenland hat auch gezeigt, zumindest in einem relativ schwachen Land innerhalb der Eurozone, kannst du nicht mal wirklich auf Bundesebene etwas bewirken, wenn die Instanzen über dir ein Veto einlegen. Und bekräftigt, denke ich, nochmal, dass diese Frage von Regieren oder Opposition ist letztendlich auch eine strategische Frage. Wie glaubst du, dass man die Gesellschaft verändert? Und ich glaube, also ich bin ja kein Gegner von Regierungsbeteiligung und ich glaube auch nicht an irgendwelchen revolutionären Transformationsszenarien heutzutage. Aber ich glaube, was man auch in Griechenland ganz stark gesehen hat, ist die Grenzen von reiner Regierungsbeteiligung. Ich meine, du hast recht, es gab eine große gesellschaftliche Mobilisierung, das stimmt, in Griechenland. Es gab aber nicht, also Syriza ist zum Beispiel, ist nicht wirklich sowas wie zu einer Massenpartei avanciert. Also klar, es gab viele Neueintritte, die Partei ist auch stark gewachsen, aber die Partei war jahrelang eine recht kleine Abspaltung von der durchaus tief verwurzelten kommunistischen Partei Griechenlands und sie hatte nicht, also weder in der Breite noch in der Tiefe das Maß an gesellschaftlicher Organisierung gehabt, die notwendig gewesen wäre, auch langfristig diesen Kampf weiter auszufechten. Natürlich wäre das auch sehr schwierig, weil der Gegner dann in Brüssel sitzt und nicht in Athen, aber die Partei war ja letztendlich größtenteils ein wahlpolitisches Phänomen, was man, denke ich, auch in den Jahren danach gesehen hat.
Ja. Also ich 2 Anmerkungen. Das eine ist, dass das stimmt, dass Syriza auch eine kleine Partei geblieben ist, aber die Organisierung der Gesellschaft, die war da. Ne? Und den Aktivistinnen, und ich habe gerade erst vor kurzem wieder mit einem lieben Genossen darüber gesprochen, der mit uns einen Workshop dazu gemacht hat, hat gesagt, den Aktivistinnen an der Basis und der Linken war diese Unabhängigkeit von der Partei auch wahnsinnig wichtig. Und es gab diese Solidaritätsinitiativen, die das ganze Land durchzogen haben. Wirklich, ne? Also allein in Athen gab es 40 Solidaritätskliniken, weil ganz viele Leute den Zugang zum Gesundheitssystem verloren haben. Aber die gab es auch am Land. Ne? Und die waren untereinander sehr stark vernetzt. Ne? Da ist viel Organisation passiert über Jahre, zum Teil auch mit Mitteln, die Syriza-Abgeordneten zur Verfügung gestellt haben, das schon. Aber die Autonomie war denen ganz wichtig. Und wenn man darüber redet, was hätte man gebraucht für einen Organisierungsgrad, um im Zweifelsfall eben zu so einen Bruch und einen Euro-Austritt und eine Teilverstaatlichung dann von Banken, von Produktionsmitteln oder sowas durchzubringen, dann hätte man Wege finden müssen, wie diese Basisorganisierung und Partei und Regierung zusammenarbeiten können. Also die Organisierung war da, sie war halt nicht in der Partei. Und das Zweite ist, tatsächlich, Syriza hat immer am Ende zugespitzt auch auf den Konflikt mit den europäischen Institutionen und das war es auch im Kern. Aber darunter lag natürlich schon noch die Konfrontation mit dem griechischen Kapital. Ja? Mhm. Und demgegenüber hat Syriza genauso kapituliert und hat wahrscheinlich noch früher kapituliert und man hat das nicht so gesehen. Also wenn ich jetzt noch einmal nachverfolge, wie die Ereignisse waren, die Ernennung der Minister, ja, das, was da in den ersten Monaten schon passiert ist, man hat recht klar an die griechische kapitalistische Klasse signalisiert, euch wird es nicht ans also hier wird es nicht ans Eingemachte gehen mit euch. Ne? Und wir verteidigen auch eure Interessen innerhalb des Euros, weil der Euro für euch hilfreich ist. Ne? Also da, das hat man im Nachhinein gesehen, dass da diese Bereitschaft nie da war. Syriza hat auch, und das war die Debatte dann 2015-16 sehr stark, nie einen sogenannten Plan B ausgearbeitet. Ne? Also was macht man denn wirklich, wenn man rausfliegt? Oder wenn man sagt, okay, es reicht uns, wir gehen. Ne? Was heißt das denn? Was heißt das für die Banken? Was heißt das für die Zahlungsfähigkeit des Staates? Was heißt das für Lebensmittel, Medikamente, essentielle Güter? Dieser Plan ist nie gemacht worden. Auch die Linken innerhalb der Partei, die immer den Euro kritisiert haben, die Verhandlungsstrategie kritisiert haben, womit sie recht hatten, auch die hatten diesen Plan nicht. Ne? Und das nützt dann überhaupt nichts, wenn man recht gehabt hat, ne? Wenn man nicht bereit war, die materiellen Vorbereitungen zu treffen dafür. Ne? Und du sagst, also diese Regierungsprojekte-Frage ist eine strategische Frage, aber es ist natürlich auch die Frage, wenn regieren, dann mit welcher Aufgabe, abhängig von der aktuellen gesellschaftlichen Situation. Ne? Und das war keine normale Situation, in der sozusagen vernünftiges Regieren, seriöses, vernünftiges Regieren einem kleine Zugeständnisse ermöglicht, über die man dann vielleicht langfristiger hofft, sozusagen wirklich Transformationen einleiten zu können. Ne? Das war eine politische Situation, in der nur Kapitulation, Kürzungspolitik, vollkommene Entdemokratisierung oder zumindest partielle, also Umbruch, partielle Verstaatlichungen möglich gewesen wären. Es gab keine sozialdemokratische, keynesianische Option. Ne? Und in dieser Situation, und ich habe in der Vorbesprechung heute mit Martin, mit dem ich den Artikel geschrieben habe, darüber nochmal gesprochen, ne? In so einer Strategie muss eine Linke sich entscheiden oder muss wissen, das ist dann vielleicht nicht der Moment, vernünftig zu sein. Ne? Oder das ist die Frage, die sie ihm stellen muss. Muss man hier vernünftig sein? Muss man staatsmännisch sein? Geht es um die Aufrechterhaltung des Bestehenden? Oder, wenn ich ein Mandat erhalte von der Bevölkerung, ist das der Moment für Risiko? Ne? In dem Wissen, dass das die gefährlichere Strategie ist, weil sie unabsehbar ist. Ne? Aber insofern war es ein historischer Moment, weil das ist eine Frage, die wir uns als Linke nicht so oft stellen müssen. Ja? Aber in dem Moment, wo sie sich gestellt hat, wurde sie mit Vorsicht und mit Vernunft beantwortet.
Aber das, ich meine, das berührt vielleicht auch auf einen anderen Punkt, wo, finde ich, die gängige linksradikale Erzählung von der Kapitulation auch Tücken hat. Nämlich, es stimmt zwar, dass eine Mehrheit der Griechen bei einer Abstimmung für ein Nein gestimmt haben, gegen die Austerität, ne? Aber wenn man die Umfragen, und das ist auch immer das Argument von Syriza-Apologeten sozusagen oder auch Syriza-Funktionären, schaut man die Umfragen ein bisschen genauer an. Die Griechen wollten halt keine Austerität mehr, aber die überwiegende Mehrheit wollte in der EU und in der Eurozone bleiben. Und sehr ähnlich war es damals in Spanien, in Irland, in Portugal, also in all den sogenannten Pigs-Ländern, die damals als Problemfälle der Eurozone bezeichnet wurden. Die Bevölkerung lehnte vielleicht die Austerität ab, aber war ideologisch sozusagen noch nicht so weit, dass sie die Konsequenzen daraus ziehen konnten, gut, wir müssen mit der EU brechen. Und ich glaube, das ist auch, das spricht für eine mangelnde politische Organisierung, aber auch ein mangelnder, also wie du meintest, das Fehlen eines Plan Bs und das Fehlen einer plausiblen Alternative, die wir bis heute nicht haben. Und zeigt, denke ich, aber auch, wie dieser gesamte Zyklus 2007, beginnend von der Finanzkrise bis 2015, endend mit dem Ochi-Referendum sozusagen, da war durchaus eine Politisierung und eine Radikalisierung, aber letztendlich meines Erachtens irgendwie auch eine relativ oberflächliche, insofern, dass man alles ändern wollte, aber es sind nicht Akteure ans Licht getreten, die dann auch mit einer wirklichen Vision kamen. Und es endete dann mit, naja, Barack Obama wird in den USA gewählt, ne? Wir haben dann Occupy-Proteste hier und da. Arabischer Frühling führt letztendlich zu mehr Repression als in den Jahren vor dem Aufstand. Also ohne eines Plan Bs oder Plan As oder Plan Cs, wie auch immer, kommst du sehr schnell an die Grenzen von Wut und Protest.
Ja, total. Und natürlich, wie du sagst, also das ist ja was uns immer beschäftigt, ne? Das politische Bewusstsein ist eine komplexe Sache, ja, und es ist nichts, was Kohärenz hat, und es hätte kohärenter sein können, aber wir brauchen sozusagen keine Illusionen haben, dass genau, dass die meisten Leute eine völlig kohärente sozusagen Ansicht und politische Strategie einfach auch haben, weil dazu die Verhältnisse, unter denen die Leute leben, auch zu verschieden und zu komplex sind. Ne? Mhm. Aber du hast natürlich recht, also es gab nicht die Akteure, die stark genug waren, wirklich auch diese Linie zu pushen, darauf vorzubereiten. Ne? Und Syriza hat das einfach auch nicht getan. Syriza war 3 Jahre in einer vorbereitenden Haltung auf die Regierung, hat ja 2012 schon fast gewonnen und hat dann 3 Jahre eigentlich gewartet, bis sie sozusagen endlich drankommen. Das wäre ja 3 Jahre gewesen, denen man alles hätte vorbereiten können. Also von den Plan B-Strategien, die ich vorher besprochen habe, aber auch diskursiv hätte man natürlich was anderes vorbereiten können. Und man hat 3 Jahre betont, dass man unbedingt im Euro bleiben wird. Man hat zwar gesagt, keine weiteren Opfer für den Euro, aber das war nie eine tragfähige sozusagen Strategie, weil die Leute übergeblieben ist, wir wollen im Euro bleiben, wir wollen keine Opfer mehr bringen und beides war nicht zu haben. Und am Ende konnte nur eines überbleiben. Also das war von Anfang an, oder ab 2012 zumindest, sozusagen hier auch von Syriza der Fehler, könnte man sagen, aber es war einfach die vorherrschende Strategie der politischen Führung, die auch nicht dann immer so offensichtlich war zu dem damaligen Zeitpunkt und die man im Nachhinein dann wieder klarer sieht. Das andere, was du ansprichst, ist natürlich dieser ganze Bewegungszyklus, in denen sich ja die Proteste in Griechenland irgendwo eingereiht haben, wenn auch wie immer solche Länderbeispiele wieder ihre eigene Logik haben, ne, wo du sagst, begonnen hat das ja eigentlich alles mit der Finanzkrise. Also vielleicht reden wir darüber nochmal kurz, weil auch da ist meine Erfahrung, man weiß das ja vielleicht gar nicht mehr so genau, was eigentlich diese Finanzkrise zu tun hatte mit der Griechenland-Krise. Ja. Wir hatten diese Finanzkrise 2007, 2008, Zusammenbruch von Lehman Brothers, einer der größten Investmentbanken der Welt. Und einem Übergreifen dieser Finanzkrise auf die ganze Welt, auch auf europäische Banken, weil europäische Banken sehr stark investiert waren in US-amerikanische Immobilienkredite, die sehr komplex in Finanzprodukte verpackt waren. Und sobald in den USA die Häuserpreise begonnen haben zu sinken, Leute ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen könnten, plötzlich sind europäische Banken in Schwierigkeiten gekommen. Also das war wirklich eine monumentale Krise auch. Auch ein politischer Moment, wo kurzfristig nicht klar war, ob eigentlich das globale Finanzsystem überleben wird oder nicht. Ja. Es wurde alles getan, um es zu retten und das gilt immer noch. Ne? Und diese Krise, die im Finanzsektor begonnen hat, hat auf die europäischen Banken übergegriffen und sie hat dann auf einige europäische Staaten übergegriffen. Ne? Weil einerseits die Staaten ihre Banken gerettet haben mit vielen, vielen Milliarden, ne? Hunderten Milliarden, um den Zusammenbruch des Bankensystems zu verhindern, diese Verluste sozialisiert haben und andererseits so eine große Unsicherheit geherrscht hat im Finanzsystem, dass einerseits jemand anderer mehr sozusagen Geld leihen wollte, also Banken haben kein Geld mehr hergeliehen, Fonds, Investmentfonds waren sehr zurückhaltend in ihrer Geldvergabe, aber haben auch überall Risiko und Gefahr gewittert und haben zum Teil auch begonnen zu spekulieren gegen, wer könnte denn der Nächste sein, der bankrott geht nach den diversen Banken. Und Griechenland war innerhalb der Eurozone von den Staaten das schwächste Glied, hatte hohe Schulden, hatte eine sehr starke Bankenrettung, aber war auch wirtschaftlich in einer schwierigen Situation aufgrund der Funktionsweise der Eurozone, die sehr stark eine Spaltung in Zentrum und Peripherie beinhaltet, was wir sonst eher aus dem globalen System kennen. Zentrumsländer, Peripherieländer haben wir auch innerhalb der Eurozone sehr stark gelitten unter den exportstarken Zentren Deutschland, die Niederlande, Österreich, mit denen in vielen Fällen die griechische Wirtschaft nicht mithalten konnte und innerhalb der gemeinsamen Währung des Binnenmarktes da wirklich in Schwierigkeiten gekommen ist. Und so war Griechenland das schwächste Glied der Kette und es wurde spekuliert, ne, auf einen Staatsbankrott des Landes. Und so hat Griechenland dann 2010 so ein erstes Kreditprogramm, zuerst von EU-Staaten und dann dieser sogenannten Troika erhalten. Und so hat das überhaupt das alles begonnen. Ne? Also begonnen hat es mit einer Finanzkrise, mit einer Bankenrettung und mit den Folgen der europäischen Integration, der Funktionsweise des Euros, die sehr stark gelastet haben auf den Schultern der schwächsten Länder und der Menschen in den schwächsten Ländern. Ne? Das war der Ausgangspunkt eigentlich der Krise. Und das ist vielleicht auch ganz gut nochmal zu bedenken, wenn wir uns überlegen, wo wir dann gelandet sind, ne? Nämlich in der vollkommenen Unterwerfung dieser Länder, dieser Menschen.
Ja, und letztendlich nach einer Reihe von erfolgreichen, oder nicht erfolgreichen, aber erstmal motivierenden und hoffnungsgebenden Protestwellen die vollständige Unterwerfung der Linken sozusagen gegenüber des Kapitals. Ich glaube auch, ich meine, damals für mich war so, sinnbildlich für die Debatte 2015 in Westeuropa in der Linken oder vielleicht speziell in der deutschen Linken, ich kann jetzt nicht für Frankreich oder Skandinavien sprechen, war das Bild, das jetzt, ich meine jetzt nicht jemanden insbesondere, es gab Dutzende von diesen Bildern, so ein Bundestagsmitglied der Linkspartei fotografiert sich in seinem oder ihrem Wahlkreisbüro mit einem selbstgebastelten Schild, wo drauf steht Ochi oder Solidarität mit Griechenland und postet das dann auf Facebook. Und das war meines Erachtens auch ein Stück weit das Ausmaß der praktischen Solidarität mit der griechischen Linken. Und das meine ich jetzt nicht als Beleidigung, aber als Ausdruck davon, wie planlos auch die europäische Linke auf europäischer Ebene war. Dass es da keine klare Vorstellung gab, was man eigentlich machen müsste und auch keine klare Idee, wie solidarisiert man sich mit diesen Protesten. Ich kann mir auch sehr gut daran erinnern, wie sehr viele Linke in Deutschland auch sich vielleicht nicht sich weigerten, aber sich schwer damit taten, dann auch die Kapitulation von Syriza zu kritisieren. Ne, da es gab fast so einen identitätspolitischen Einschlag von wegen, ja, wir hier reiche Deutschen, wir dürfen nicht die griechischen Genossen kritisieren, die in sehr schwierigen Bedingungen arbeiten, was man vielleicht auch emotional nachvollziehen kann, aber meines Erachtens noch weiter verhindert hat, dass man ernsthaft politisch über die Sache diskutiert hat. Also wir hatten davor keine Ahnung, was wir tun sollten und hatten danach eigentlich auch keine Ahnung, wie wir es nächstes Mal besser machen sollten. Und stattdessen ist dann oft das Gerede, wir sind nicht mehr an diesem Punkt, sondern diese Frage ist bereits gelöst. Wir bleiben in der Europäischen Union, wir bleiben in der Eurozone und wir konzentrieren uns auf andere Themen. Und man sieht es auch bei, ich meine, die Deutsche Linke war sowieso vom Anfang an eher eurofreundlich, aber auch bei La France Insoumise zum Beispiel, also eine historisch gesehen eher eurokritische Partei, dass sie diese Elemente ihres Programms immer weniger betonen und sich immer ein bisschen zunehmend europafreundlich geben, auch weil einfach niemand eine glaubwürdige Alternative hat. Und ich frage mich manchmal, ob das bedeutet oder was das bedeutet für die Zukunft der europäischen Linken, wenn wir befangen sind in einer Struktur, die strukturell sozusagen linke Finanzpolitik, linke Sozialpolitik verhindert und gleichzeitig eine Wählerbasis haben, die sich nicht außerhalb dieser Struktur traut. Aus verständlichen Gründen, weil man weiß nicht, was jenseits davon liegt.
Ja, also und ich finde, man muss das noch einmal betonen. Ne? Also die Europäische Union ist auf eine Weise konstruiert, dass sie gezielt demokratische Mechanismen auf der lokalen, auf der nationalstaatlichen Ebene aushebelt, politische Prozesse durch technokratische Prozesse ersetzt, Wirtschaftspolitik raushebt aus der politischen Auseinandersetzung und zu etwas macht, das unter Experten oder in der Bürokratie passiert, ja, und den Spielraum für Wirtschaftspolitik auf allen Ebenen, ne, auf der europäischen wie auf der nationalen und lokalen, sehr stark einschränkt. Ja. Das wussten wir vorher auch schon. Wir wussten nur nicht, mit welcher Gewalt das im Zweifelsfall auch verteidigt wird. Und es war stärker sozusagen nochmal die Hoffnung, dass wir 2015 einen Moment hatten, wo sich daran etwas ändern lässt. Ja? Und die Kräfte, die das sozusagen verteidigt haben, waren viel stärker und haben gewonnen. Ja. Ja? Und dieser Charakter der Europäischen Union, der wird manchmal vergessen. Der wird vergessen, weil ja auch die Europäische Union politische Konjunkturen hat. Ne? Wir hatten eine Konjunktur mit einer sehr stark durch Klimamobilisierungen auch angetauchten grünen Orientierung, die nie so weit ging, wie wir gesagt hätten, dass es das braucht, aber wo doch zum Teil die Dinge, die von der Europäischen Kommission gegangen sind, weiter gingen als die in den Nationalstaaten, ne, mit dem Green Deal und so, in der ersten von der Leyen-Kommission. Und da hat man ein bisschen vergessen, diesen Charakter, den die Europäische Union irgendwo hat, ne? Aber auch, dass man progressive Veränderungen nicht von einer supranationalen Institution runtergeben kann, wenn wir hier nicht erkämpft haben, diese Maßnahmen. Also dieser Charakter wird manchmal vergessen. wenn wir ihn uns bewusst haben, dann macht uns das aber das Leben leider nicht leichter. Ja? Weil wir, wie du sagst, gefangen sind in dieser Struktur. Ich bin ja sehr kritisch gegenüber der EU und dem Euro. Ja? Ich habe auch wirklich keine Illusionen. Und trotzdem denke ich nicht, dass das jetzt aktuell irgendeinen Sinn machen würde, zu sagen, ja, Österreich muss raus aus der EU und aus dem Euro. Ne? Also weder haben wir gerade sozusagen hier eine starke Linke auf der nationalen Ebene, noch haben wir irgendeinen großen Konfliktrennen sozusagen mit der EU, über den man das politisieren könnte. Österreich ist eine kleine offene Volkswirtschaft, sehr stark integriert mit europäischen Lieferketten, gerade mit der deutschen sozusagen Industrie. Also was gäbe es da jetzt gerade zu gewinnen? Ne? Ich denke, dass wir die Analyse immer klar haben müssen und dass wir der Frage auf der analytischen Ebene nicht aus dem Weg gehen können. Dass aber die politischen Antworten natürlich abhängig sind von der Situation, in der wir gerade sind. Ja? Und da sind einfach die Antworten in der jetzigen Situation andere in Österreich, in Deutschland, als sie sich 2015 in Griechenland oder vielleicht auch in anderen südeuropäischen Ländern gestellt haben. Ja? Und das müssen wir aushalten und das ist schwierig, für Linke das auszuhalten, dass wir eine Kritik haben können und dass wir das Problem nicht lösen, indem wir die richtige Position dazu formulieren. Ja, also weil was nützt uns die richtige Position auf einem Papier, die verändert ja keine Kräfteverhältnisse. Und das auszuhalten, dass wir da an diesem Konstrukt Europäische Union erstmal wenig ändern können, aber das, wenn wir jemals wieder, oder so sage ich es nicht so pessimistisch, wenn wir das nächste Mal sozusagen in die Nähe der Macht kommen, ja, sich diese Frage wieder stellen wird, das müssen wir wissen.
Genau. Und genau, wenn das nächste Mal, wenn sich diese Frage stellt, brauchen wir eine bessere Antwort. Aber blicken wir auf, was in den Jahren seitdem passiert ist, seitdem wir die Frage falsch oder nicht mal falsch, sondern gar nicht beantwortet haben, sondern einfach die in der Leerzeile sozusagen hinterlassen haben, was passiert ist. Ich meine, Syriza als Partei ist in den Umfragen mittlerweile bei um die 4-5%. Eine Reihe von linken Abspaltungen sind alle daran gescheitert, ins Parlament zu kommen. Varoufakis hat es einmal kurze Zeit geschafft, aber ist jetzt wieder rausgeflogen bei der letzten Wahl. Alle anderen kamen nicht mal rein. Und das Land wird dominiert von einer stramm rechten konservativen Partei, die, man könnte auch, denke ich, sagen, noch rechter geworden ist, als sie es war vor der Krise und vor dem Referendum, aber auch europaweit. Die Linke ist eigentlich nirgendwo noch im Aufwind. Es gibt hier und da so kleine Hoffnungsschimmer. Die Stadt Graz fällt mir zum Beispiel ein. Aber insgesamt leiden wir doch darunter, dass wir damals eine schlechte Antwort hatten. Und die Rechten haben zwar einfache, aber nach ihren Standards gemessen doch ziemlich gute und plausible Antworten, würde ich sagen. Also es ist möglich, innerhalb der EU gewisse rechte Reformen umzusetzen, die kapitalfreundlicher sind als das, was wir als Linke wollen.
Die Rechte hat einen erstaunlich taktischen Zugang zur Europäischen Union. Ne? Also vor noch nicht allzu langer Zeit waren viele von den großen Rechtsparteien in Europa total EU- und eurokritisch. Ne? Jetzt, wo sie regieren, haben sie das weitgehend abgelegt und arrangieren sich wunderbar. Ne? Das hat verschiedene Gründe. Das hat natürlich einer, wie gesagt, dass das taktische Positionen waren. Dann liegt es daran, dass dieser zwischenstaatliche innereuropäische Nationalismus an Bedeutung verliert für die Rechte. Ja? Sozusagen während ein europäischer Nationalismus, ne? Sozusagen dieses Beharren auf Werte europäische Identität gegenüber gerade muslimischen Ländern, Musliminnen auch in Europa, Rassismus gegen Musliminnen an Bedeutung gewinnt. Also diese Verschiebung haben wir. Und dann haben wir natürlich als dritten Faktor, dass die Rechte in so vielen Ländern inzwischen so stark ist, dass sie Politik beeinflusst oder sogar selber regiert, dass sie natürlich auf der europäischen Ebene stark selber Politik machen können, indem nicht mehr ausgeliefert sind. Ne? Aber die Rechte hatte da immer ein taktisches Verhältnis zu dieser Frage. Und sie konnte unglaublich davon profitieren, dass die Linke, da immer sich sehr schwer damit getan hat. Also die Linke hat sich ja auch schon vor sozusagen Syriza mit der Frage der Europäischen Union schwer getan, weil internationale Solidarität halt ein Grundwert von uns ist, ja? Und weil wir uns lange haben einreden lassen, das hätte was mit dem zu tun, was die Europäische Union ist. Ja? Aber natürlich Kooperation, zwischenstaatliche Kooperation, internationale Kooperation ist was was Positives sozusagen aus linker Sicht. Und deswegen tun wir uns mit diesem Sternenprojekt so schwer. Ne? Und weil wir uns mit diesem alten Nationalismus, ne, an dem nicht anstreifen wollen. Die Rechte hat sehr davon profitiert, dass die Linke das europäische Projekt nicht so stark kritisiert hat oder es immer noch nicht tut. Und sie hat noch viel mehr davon profitiert, und darüber haben wir vorher schon gesprochen, dass die Linke in weiten Teilen Europas keine echte Alternative mehr darstellt. Ne? Die Menschen haben gelernt mit Griechenland, ich kann eine radikale Linke wählen, ich bekomme dieselbe neoliberale Kürzungspolitik, die die Menschen verarmt, wie wenn ich die Konservativen oder die Sozialdemokraten wähle. Die einzigen, die sozusagen nochmal Veränderung versprechen, auch wenn es eine ganz andere Art von Veränderung ist, ist die Rechte. Ne? Die einzigen Parteien, die von repräsentieren den Bruch mit dem Status quo. Dass das auch nicht stimmt, ja, ist ja nochmal was anderes. Aber dieses Versprechen der radikalen Veränderung, des Umbruchs, das ist uns irgendwo verloren gegangen mit Griechenland, und das hat der Rechten irsinnig den Boden geebnet. Und neben der veränderten EU-Strategie und diesem Profitieren von der Alternativlosigkeit ist ein dritter Faktor dann noch einmal, dass die Depolitisierung der Wirtschaftspolitik, also dass Wirtschaftspolitik heute was ist, was entschieden wird aufgrund von Regeln, Fiskalregeln, Investitionsregeln, ja, auf europäischer Ebene, das wenig Teil der gesellschaftlichen Auseinandersetzung ist, das ist auch was, von dem die Rechte sehr stark profitiert, weil was bleibt uns über auf der Ebene der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, soziale, kulturelle Fragen. Ja? Und das ist das Terrain, auf dem die Rechte dominieren kann. Ja? Und all das hat direkt oder indirekt mit dieser Frage der Europäischen Union, der Eurokrise, der Erfahrung von Syriza zu tun. Und all das sind Dinge, die ich meine, wenn ich sage, uns bleiben irgendwo die Ereignisse von damals. Ja? Sie beschäftigen uns immer noch. Wir wissen vielleicht nicht unbedingt, warum. Ja? Aber sie lassen sich leider auch dorthin zurückverfolgen.
Und nicht nach vorne geschaut. Ich meine, die Linke ist gerade stellt keine reale Gefahr dar für die herrschende Klasse. Das sind wir uns, glaube ich, mehr oder weniger einig. Aber wenn wir das Ziel haben, das eines Tages wieder tun zu können, macht es vielleicht Sinn, sich ein bisschen von den Rechten abzugucken. Also natürlich nur, was das Verhältnis CDU angeht. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor einem Jahr oder so in Berlin eine Jacobin-Podiumsdiskussion dazu. Und da habe ich auch gesagt, ich glaube, die Linke muss mehr von Viktor Orban lernen, was natürlich für große Entrüstung im Publikum gesorgt hat. Wie kann man irgendwie Viktor Orban als Vorbild nehmen? Aber wenn wir uns anschauen, jemand wie Viktor Orban, wie er es geschafft hat, sein Programm umzusetzen, das nicht selten gegen EU-Richtlinien stoßt, und auch seine gesamte Korruption durchzuziehen. Und wirklich, also das ist natürlich auch kein Vorbild für uns, ne? Aber wenn man schaut, wie weit er es sich getraut hat und wie weit er es gewagt hat und womit er alles mit allem durchkommt, ich glaube, diese Bereitschaft, die Regeln zu brechen und zu schauen, was die Konsequenzen wirklich sind. Ich glaube, wir müssen das als Linke wieder lernen. Ich meine, das war mal DNA linker Politik, würde ich sagen, ist bereit zu sein, Regeln zu brechen. Und irgendwann in den letzten Jahrzehnten sind wir irgendwie Musterschüler geworden und trauen uns das einfach nicht mehr zu. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass wir wirklich auch Angst haben vor Chaos oder vor dem Staub, wie Peter Mertens es sagt, aber Krisen bedeuten immer Chaos und Staub, und es ist nur durch die Krise, dass einen anderen Ausgang möglich ist.
Ja, ich sehe das weitgehend genauso, ne? Also diese große Angst vor dem Risiko, ne? Sozusagen eine Handlung zu setzen, die negative Konsequenzen hat. Diese Gesellschaft bewegt sich in einem rasanten Tempo in immer schlechtere, sagen, Verhältnisse hinein. Ja, die Frage stellt sich nicht. Die Frage stellt sich, ob wir das Ruder rumreißen können. Und da werden wir falsche Entscheidungen sozusagen manchmal treffen, wenn wir den Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Ja? Und aber es ist wieder eine Frage immer des politischen Moments. Ja? Also ich halte überhaupt nichts davon, sozusagen von einem Verbalradikalismus immer zu sagen, man muss jetzt, weiß ich nicht, Bruch machen, oder man muss jetzt, ich habe schon gesagt, austreten, man muss jetzt dieses oder jenes tun, wenn man die gesellschaftliche Basis dafür nicht hat. Ja? Und wenn man die Ausgangssituation nicht hat, dass man das tatsächlich politisieren und durchziehen kann. Wir haben es ist alles zu lange her. Wir haben dann 2017 nach diesen Ereignissen der Eurokrise bei TAG in Österreich versucht, diese EU-Frage aufzuarbeiten. Darauf bin ich ziemlich stolz, weil wir das recht schonungslos, finde ich, diskutiert haben und die Schlüsse, über die ich heute gesprochen habe, sehr stark die kollektiven Schlüsse von damals sind. Wir haben damals dieses Buch gemacht, Die entzauberte Union, warum die EU nicht zu retten und ein Austritt keine Lösung ist. Das ist Paradoxon im Titel, das gibt inzwischen das PDF kostenlos beim Mandelbaum Verlag online. Ist recht alt, also nicht mehr alles ist heute interessant, aber wir versuchen darin auch so, oder haben damals versucht, auch so Strategien anzuwenden. Und das, was du ansprichst, haben Netjan Schneider und ich damals in einem Beitrag zum strategischen Ungehorsam entwickelt. Ne? Die Idee ist, wir stehen diesen europäischen Regeln, die unsere Politik einengen, so machtlos gegenüber. Ne? Wir sind Musterschüler geworden, aber Regeleinhaltung ist jetzt kein linker sozusagen Grundwert. Ne? Das ist die Vernunft, über die wir vorher gesprochen haben, die Vorsicht, das Gefühl, genau, to play by the rules, dass das irgendwie notwendig ist. Und gleichzeitig hat es überhaupt keinen Sinn, die ganze Zeit irgendwelche Regeln zu brechen, weil schneller kann man gar nicht schauen, ist man entweder wieder abgesetzt oder kommt man überhaupt nicht in die Nähe von irgendeiner politischen Relevanz. Und im strategischen Ungehorsam haben wir das so entwickelt, dass wir gesagt haben, linke Regierungsprojekte auf einer lokalen, regionalen oder nationalen Ebene können, wenn sie Leuchtturmprojekte haben, ne, für die eine große gesellschaftliche Zustimmung da ist, im besten Fall denen soziale Kämpfe vorhergegangen sind, die mit dem EU-Recht im Widerspruch stehen, dafür strategisch dieses EU-Recht brechen und damit diese Fragen politisieren. Das sind so erste Schritte, wie man das angehen kann. Das können Rücknahmen von Privatisierungen sein, Verstaatlichungen, industriepolitische Maßnahmen, Budgetpolitik, offensivere Staatsausgaben, all solche Dinge. Das löst jetzt dieses Problem der Europäischen Union nicht, aber es gibt uns Möglichkeiten, Spielräume zurückzuerkämpfen und gleichzeitig diese Regeln zu politisieren, die eben so weit weg von der Lebensrealität von Leuten und von der Politik, die wir so on the ground machen, oft sind. Was anderes, das wir damals noch stark diskutiert haben, ist, dass wir politische Kooperation international auch beginnen müssen, anders zu denken. Also uns nicht gefangen nehmen lassen dürfen von dieser so real existierenden Formen, die es gibt, sondern dass auch nicht immer Kooperation regional in erster Linie sein muss, sondern dass sie politisch sein kann. Ne? Dass sozusagen gleichgesinnte Akteure, egal auf welcher staatlichen Ebene, gemeinsam ihre Ziele voranbringen und dass man das sozusagen bevorzugt, dass das Strategien sind, die man verfolgen kann. Also so kann man verschiedene Ansatzpunkte entwickeln, denke ich. Aber das ist alles nicht einfach. Ne? Diese Illusion darf man sich nicht machen. Ich glaube, was ganz interessant ist, ist, dass wir in diesen letzten 10 Jahren ein bisschen eine, zumindest von Teilen der Linken, eine Reorientierung auf den nationalstaatlichen Rahmen gesehen haben. Und das hat auch mit diesen Erfahrungen zu tun, die wir gemacht haben und mit der Desillusionierung über die Europäische Union, dass dieser nationalstaatliche Rahmen nicht mehr verpönt ist. Also es gab ja davor Zeiten, wo quasi die europäische Ebene ist die beste, weil es antinationalistisch, wo wir solche Erzählungen hatten. Das ist gut, dass das vorbei ist, ja, und da sind ja viele gute und wirksame Strategien auch entstanden und die muss es uns dann gelingen, rückzukoppeln an Strategien im Umgang mit dem europäischen Projekt und mit neuen Formen der internationalen Kooperation und Solidarität.
Absolut. Vielen Dank, Lisa. Das war ein sehr spannendes Gespräch, zufriedenstellend und frustrierend zugleich, wie auch die letzten 10, 15 Jahre europäische linke Politik. Der Artikel von Lisa und Martin kann man lesen auf jacobin.de. Der Titel lautet, die europäische Linke hat sich, glaube ich, immer noch nicht von Syriza scheitern erholt. Es ist, glaube ich, wirklich vor allem für Leute, die damals noch nicht politisch bewusst waren oder politisch aktiv, wirklich eine wichtige Lektüre aus einer wirklich zentralen oder entscheidenden Zeit für die politische Linke auf diesem Kontinenten. Vielen Dank nochmal, Lisa, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Ciao.
Das war wieder eine Folge von Jacobin Weekly. Vielen Dank nochmal an meinen Gast Lisa Mittendrein und auch an euch, unsere loyalen Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr ein Thema oder auch einen konkreten Gast vorschlagen möchtet für eine zukünftige Folge, schreibt uns gern einen Kommentar rein auf YouTube oder schickt uns eine Mail an redaktion@jacobin.de und bitte, wie immer, denkt daran, Dieser Podcast wird produziert von Jacobin Magazine. Wenn ihr möchtet, dass er noch lange macht, überlegt doch, ein eigenen Abo abzuschließen auf www.jacobin.de. Vielen Dank und bis nächste Woche.